Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ja, schönen guten Morgen. Mir ermutigen solche Nachrichten, so wie es der Tobi gerade weitergegeben hat, dass Solidarität zur Spendenbereitschaft einfach da ist. Und noch mehr ermutigen mich einfach solche Lieder, wie es das Lobpreisteam jetzt zum Schluss gebracht haben, dieses Höher. Weil einfach da so eine gewaltige Aussage drinnen ist, dass Jesus über allem steht, selbst in unruhigen Zeiten, in Zeiten, die wir so nicht unter Kontrolle haben. Und ich habe mit der heutigen Predigt, mit dem Titel, sehr gerungen. Also fragt es dir nicht nachher, die hat das mehr oder weniger live mitbekommen. Und ja, wir sind in einer Zeit, wo wir jetzt sagen, wir gehen in das 12. Kriegsmonat, wir haben jetzt ganz konkret in die Ukraine geschaut. Das heißt, am 24. Februar jährt sich dieser Wahnsinn, das kann man ruhig so sagen, zum ersten Mal. Und ich frage mich sehr oft, wie gehe ich persönlich mit dieser Situation um? Ich habe natürlich auch aufgrund meines Berufes, ich bin Berufssoldat, habe ich viele Gespräche mit Freunden, mit Kollegen, auch mit Familienmitgliedern, die sagen, ja, wie schätzt du diese Situation ein? Was denkst du? Wie soll man darauf reagieren? Was kommt da noch? Unmittelbar müssen wir ja feststellen, dass Gott sei Dank auf Österreich, auf Mitteleuropa keine direkte militärische Bedrohung sozusagen wartet. Aber die Auswirkungen spüren wir im Endeffekt alle. Ob es jetzt um Teuerung geht, ob es um Flucht von Menschen geht, wir sind betroffen davon. Und auch immer so diese gewisse Unsicherheit, diese Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich schon, also wie der Tobi gerade gesagt hat, schaut so aus am operativen Gefechtsfeld, Winter, die Truppen haben sich mehr oder weniger die Linien stabilisiert mit wenig hin und her. Aber auf strategischer Ebene passiert richtig viel. Also die Russen bombardieren nach wie vor, aber nicht die Soldaten, sondern die Zivilisten. Und das ist eigentlich der Überwahnsinn. Also es ist Unsicherheit. Und die Frage, was kommt als nächstes? Was steckt sozusagen noch unter der Oberfläche? Und wenn man so ein bisschen ins europäische Umfeld von der Metaperspektive, also wir das kleine Österreich in das große Europa hineinschauen, dann ist da ein gewissermaßen ein Sinneswandel zu erkennen. Europa rüstet leider wieder auf. Stichwort 100 Milliarden von der deutschen Bundeswehr, die in den nächsten Jahren investiert wird. Gleichzeitig ist in Deutschland die Anzahl der Kriegsverweigerer um 400% gestiegen im letzten Jahr. Mal vorstellen, diese Zahl. Finnland und Schweden werden mehr oder weniger in Kürze der NATO beitreten. Das war eineinhalb Jahre, das war ja noch undenkbar. Bündnisfreiheit. Und insgesamt habe ich so das Gefühl, ja, es war am Anfang eine sehr große, starke Betroffenheit da und jetzt mittlerweile ergibt sich so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Weil auch, Gott sei Dank, eben diese ganzen prognostizierten Katastrophen auf uns unmittelbar keine nicht eingetroffen sind. So wie gesagt, man ist ja, wir werden in kalten Wohnungen sitzen und wer weiß, ob wir noch was zum Essen haben. Und es ist also insgesamt der Fokus auch Gott sei Dank vom Krieg ein bisschen weggegangen. Also haben wir andere Themen wieder Einzug gehalten. Und das ist gut so. Es muss auch was anderes sozusagen neben dem Krieg geben. Aber die Frage bleibt trotzdem, haben uns diese Ereignisse, diese Geschehnisse, wie wir es jetzt gerade in der Ukraine erleben, haben uns die Gesellschaft widerstandsfähiger, resilienter gemacht? Wie stehst du, wie stehe ich dazu, wenn es einmal so weit kommen sollte, dass wir unser Hab und Gut, unser Leib und Leben gegen einen weltlichen Aggressor verteidigen müssen? Was ist, wenn wir Männer unter uns, die wehrpflichtig sind, eines Tages zu den Waffen gerufen werden? Wie gehen wir als Gemeinde, als Nachfolger Jesu, mit diesem moralischen, mit diesem ethischen Konflikt, den ein Bewaffner, ein Krieg mit sich bringt, um? Diese Fragen möchte ich heute sozusagen in drei Teilen oder in, ja, einfach chronologisch ein bisschen behandeln. Und am Anfang kommt ein kurzer Geschichtsunterricht. Gell? Lass euch nicht schrecken davon. Ich möchte einfach mit der nächsten Folie, darf ich Joel schon bitten, dass es mal einblendet. Genau, möchte ich ein bisschen auf das eingehen. Im Endeffekt hat ja keiner von uns mit einer derartigen Eskalation des Konfliktes oder mit Krieg sozusagen in Europa gerechnet. Ich werde ein bisschen nach rechts hinübergehen, damit man die Folien besser sieht. Krieg ist ja was, wenn man in die Welt hineinschaut, nichts Überraschendes, sagen wir mal so, sondern es gibt jährlich in etwa 300 bis 400 Konflikte und Krisen auf der ganzen Welt. Muss ich mir vorstellen, 300 bis 400 Konflikte jährlich und davon sind ca. 10%, also 30 bis 40 Kriege, die jährlich stattfinden. Und wir sind als Menschen ja nur bedingt aufnahmefähig oder bedingt empathiefähig. Aber wenn es so ist, dass in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sowas passiert, dann geht uns das natürlich zu Herzen. Und wir haben in Europa so die letzten 70 Jahre in einem relativen Frieden gelebt. Relativ deswegen, weil, wie gesagt, wenn man in andere Regionen der Welt schaut, dann war es dort eben nicht friedlich. Da sind Menschen gestorben, Menschen hingerichtet worden, dort ist sehr viel Leid passiert. Schauen wir zum Beispiel nach Syrien. In Syrien dauert der Krieg mittlerweile länger als die beiden Weltkriege zusammen. Und wenn man da Zahlen herausgeschaut hat, sind 470.000 Menschen sind in Syrien schon ums Leben gekommen. Syrienkrieg ist aber zum Beispiel komplett aus der medialen Berichterstattung verschwunden. Wir müssen wissen, dass ein Staat, wenn er außenpolitische Instrumente oder außenpolitische Interessen wahrnehmen möchte, dann macht er das auf drei verschiedene Orten. Das Beste ist immer die Diplomatie. Das heißt, man redet miteinander. Man setzt sich am Tisch zusammen, weil jeder Staat natürlich berechtigterweise Interessen hat und das redet man sich einfach aus. Die nächste Eskalationsstufe wären dann Sanktionen. Zudem haben wir uns ja als Europäische Union auch entschlossen, dass wir sagen, wir setzen ein Zeichen und sanktionieren einmal generell pauschal sag ich mal Russland. Die dritte höchste Eskalationsstufe wäre dann der Krieg oder der Einsatz von Militär. Ich habe damit Interventionen dargestellt. Und alles das wird verbunden durch ein Lagebild. Das heißt, jeder Staat hat natürlich Sensoren in der Nachbarschaft, in seinem Umfeld und schaut, okay, wie ist die aktuelle Situation. Und wir in Europa haben in den letzten 70 Jahren vor allem auf Diplomatie gesetzt. Und das ist auch gut so. Das war das Thema. Und daher war, glaube ich, der Schock noch viel größer, wie wir gesehen haben, ja, wir kommen mit der Diplomatie in Wahrheit nicht weiter. Die UNO, die 1945 gegründet wurde, hatte das Ziel des Weltfriedens. Nachdem wir gesehen haben, okay, das mit dem Völkerbund war eine gute Idee, nur leider nicht umsetzbar. Die Europäische Union hatte drei Vorgängerorganisationen und eine davon war die EGKS. Manche von uns haben das in der Schule noch gelernt, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und das hat man bewusst so gemacht, dass man gesagt hat, man nimmt Kohle und Stahl, das sind die wesentlichen Rohstoffe oder Produkte, mit denen man Krieg führt. Und wenn wir das gemeinsam kontrollieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hochrüsten passiert, relativ gering. Es hat dann sehr lange eine Bipolarität gegeben, dass links den Warschauer Pakt gegeben, rechts die NATO. Und damit haben wir gesagt, okay, solange da gewissermaßen ein Gleichgewicht ist, werden wir mit der Diplomatie sozusagen weiterkommen. Irgendwann ist sind diese Pakte, also NATO gibt es ja nach wie vor, aber der Warschauer Pakt, den gibt es ja so nicht mehr, ist diese Bipolarität einer Multipolarität gewichen. Auf einmal sind Player wie China aufs Erscheinungsfeld getreten. Indien, 2011 in Arabien, wie der arabische Frühling begonnen hat. Und mehr und mehr ist es dazu gekommen, dass Staaten und Koalitionen ihre Interessen durchsetzen in einer multipolaren, globalisierten Welt. Bürgerkriege sind an die Oberfläche des Tageslichts gekommen. Zum Beispiel Jugoslawien, da werden sich viele von euch noch erinnern können, 1991 der Bürgerkrieg in Jugoslawien, 1995 das große Massaker in Srebrenica. Und ich selbst habe während meinen Einsätzen am Balkan habe ich erlebt, gesehen, was Krieg verursacht, nämlich nicht nur an Zerstörung, sondern auch bei den Menschen. Es hat keiner damit gerechnet, dass bald vor einem Jahr Krieg in unserer Nachbarschaft passiert, obwohl Gottes Wort eigentlich, wenn man genau hinschaut, kein Hehl daraus macht, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Krieg bei uns leider an der Tagesordnung sein wird. Es ist nicht Gottes Idee und nicht Gottes Plan, dass Krieg passiert, aber es ist eine Tatsache. Und da möchte ich bitten, dass wir die nächste Folie, ja genau. Wenn man ins Alte Testament hineinschaut, also in den ersten Teil der Bibel, dann wird dort sehr oft von Krieg oder ähnlichen Wörtern wie Bekriegen gesprochen, nämlich in etwa 450 Mal kommt dieses Wort vor. Und es ist eigentlich nur in zwei Büchern des gesamten Alten Testaments kommt das Wort Krieg nicht vor. Das ist im Hohelied, kommt Krieg nicht vor, und bei Ruth kommt Krieg nicht vor. In allen anderen Büchern des Alten Testaments gibt es irgendwo diesen Begriff des Krieges, des Bekriegens, der findet dort Einzug. Der dritte Mensch im Alten Testament hat den vierten Menschen, nämlich seinen Bruder, ermordet. Das war das erste Mal, wo wir wirklich Gewalt erlebt haben. Die erste Mobilmachung, wenn man jetzt ein bisschen im Militärjargon bleiben möchte, passierte nicht unwesentlich später. Nämlich als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, hat der Pharao sein Heer nachgesandt. Gott hat eingegriffen, wie wir wissen, und hat es dann im Meer versenkt. Aber Krieg ist sehr bald sozusagen in der biblischen Geschichte aufgetreten. Und ich möchte jetzt lesen unseren Kerntext für heute. Ich habe ihn auszugsweise, aber wir haben auf die Folie mitgebracht. Wir lesen das im Propheten Micha, und zwar Kapitel 4. Und ich lese es auch vor, wer mitlesen möchte, sonst könnt ihr da, wie gesagt, die wesentlichen Aussagen mitverfolgen. Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, unerschütterlich feststehen und alle anderen Berge überragen. Die Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen, kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein Wort ausgehen lassen. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Stelle für mich. Er weist mächtige Völker zurecht und schlichtet ihren Streit bis hin in die fernsten Länder. Dann schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharren und aus den Speerspitzen Winzermesser. Kein Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr das Kriegshandwerk. Jeder wird im Frieden bei seinen Feigenbäumen und in Weinstöcken wohnen. Niemand braucht sich mehr zu fürchten. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es gesagt. Vers 5 abschließend, jetzt allerdings lebt noch jedes Volk im Vertrauen auf seinen eigenen Gott und nach dessen Weisungen. Genau, also den Vers 5 habe ich jetzt nicht mehr ganz fertig gelesen, weil die Kernaussage, denke ich, ist mal im Ansatz herübergekommen. Michas Prophetie gehört sozusagen zu den sogenannten 12 Prophetenbüchern im Alten Testament. Also das sind alle Propheten mit Ausnahme von den Großen wie Jeremia, Jesaja, Hesekiel oder Daniel. Und Micha hat seine Offenbarungen so in etwa 750 vor Christus erhalten. Das war nach David, nach Saul, dem berühmten Königen. Und er dürfte auch ein Zeitgenosse des bekannten Propheten Jesaja gewesen sein. Und ich finde dieses Bild richtig stark, das uns Micha hier anbietet, nämlich Schwerter zu Pflugscharen, was letztendlich auch der Titel der heutigen Predigt ist. Und diese Skulptur, die man hier sieht auf dem Bild rechts unten, die findet man vor dem UNO-Hauptgebäude in New York. Schwerter zu Pflugscharen heißt diese Skulptur, und ein aus Montenegro stammender Künstler hat das geschaffen und hat es 1959 der UNO geschenkt. Und man sieht, dass er einen richtigen, muskulösen Mann, der scheinbar direkt aus dem Fitnessstudio gekommen ist und ein Schwert nimmt und das zu Pflugscharen sozusagen umwandelt oder umbaut, umschmiedet. Und die Aussage, die der Künstler damals treffen wollte, war die, dass er gesagt hat, dass es dem Menschen mit enormer Kraftanstrengung möglich sein soll, Frieden zu schaffen. Das war die Idee dahinter. Und auch die UNO, vor deren Gebäude, Hauptgebäude sozusagen diese Skulptur jetzt steht, hat eigentlich das Ziel, Frieden zu schaffen. Das Schwert wird vom Kriegsgerät zu einem Gerät, das Leben bringt, das Feld sozusagen aufrüttelt und dementsprechend vorbereitet, um Nahrung zu generieren. Zumindest die Idee. Die Realität, wie wir sehen, sieht leider anders aus. Entscheidend ist aber, wenn wir auf den Vers, auf den Bibeltext nochmal schauen, dann spricht Micha hier von einer Zeit, die vor uns liegt. Gemessen an dem Zeitpunkt, wo der Text entstanden ist, also kann man sagen knapp 3000 Jahre, ist zwar in der Geschichte einiges weitergegangen, es hat Fortschritte gegeben, aber seien wir uns ehrlich, dem Weltfrieden sind wir nicht wirklich näher gekommen. Wir haben sehr oft zu Beginn des Krieges in der Ukraine diese Floskel gehört, von höchsten Politikern, aber in unserem Umfeld. Wer hätte gedacht, dass heute so etwas noch möglich ist? Und diese Aussage impliziert letztendlich, dass wir von Fortschritt ausgegangen sind. Wir waren optimistisch, wir haben geglaubt, ja, da ist Fortschritt passiert im menschlichen Miteinander, zwischen den Staaten, zwischen den Völkern, zwischen den Gesellschaften. Gleichzeitig haben wir die Enttäuschung erlebt, dass eben dieser Glauben an Fortschritt nicht erfüllt wurde. Micha in seiner Prophetie vertritt hier keinen Fortschrittsoptimismus. Er sieht in Wahrheit die Menschheit nicht auf dem besten Weg zur Verwirklichung des Weltfriedens. Er stellt seine Vision in Wahrheit in Kontrast zur tatsächlichen Realität, in der wir leben. Micha verkündet auch kein Programm, wenn man sagt, okay, wie können wir jetzt zum Weltfrieden kommen? Er sagt nicht, schmiedet die Schwerter um zu Pflugscharen und dann kommt Frieden, sondern eigentlich genau umgekehrt. Er sagt, es kommt eine Zeit, wenn sich alle Menschen an Gottes Weisung orientieren und nicht mehr das Recht des Stärkeren, sondern das Recht des Herrn gilt. Wenn nicht mehr das individuelle Machtgehabe von Herrschern in dieser Welt gilt, der Neid, die Besitzgier, die Ausbeutung, wenn das keinen Platz mehr hat, dann kommt diese Zeit, weil Gott dann Recht spricht. Und genau dann wird es passieren, dass Schwerter zu Pflugscharen umgebildet werden, weil wir einfach für die Waffen keine Verwendung mehr haben. Wir werden die nicht mehr brauchen. Es wird keiner mehr das Kriegshandwerk lernen müssen, weil das dann obsolet ist. Das ist aber kein politisches Programm, das die UNO, die NATO oder wer immer generieren kann, sondern das muss vom Herrn kommen. Okay, was machen wir jetzt damit? Heißt das jetzt, dass wir im Endeffekt warten müssen, bis dieser Zeitpunkt kommt? Sollen sich die Mächtigen, die Entscheidungsträger, die Politiker, sollen sich die zurücklehnen und sagen, ja, wir haben es eh nicht in der Hand? Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe, der 1945 im KZ hingerichtet wurde, hat bereits 1933, also ein Jahr bevor Hitler die Macht ergriffen hat, folgende Aussage getätigt. Und ich zitiere, wenn ein Wahnsinniger am Steuer eines Wagens sitzt und in eine Menschenmenge rast, dann reicht es nicht, die Opfer zu verbinden, sondern man muss dem Rad in die Speichen fallen. Also man im Endeffekt, man muss den Wahnsinn stoppen, Einhalt gebieten. Und für Bonhoeffer hat dieses Engagement bedeutet, und zwar Engagement der Kirche als Theologe, aber auch im politischen Sinn. Bonhoeffer war im erweiterten Kreis der Attentäter, die versucht haben, am 20. Juli 1944 Hitler sozusagen auszulöschen. Und Bonhoeffer war auf keinen Fall Märtyrer oder ein unreflektierter Verfechter des Tyrannenmordes. Das war er nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass er noch mehr durch Gebet zu dem Schluss gekommen ist, dass Mord, dass wenn man einem Menschen das Leben nimmt, immer, moralisch immer falsch ist. Aber es kann Situationen geben, in denen es ethisch vertretbar scheint, dass man vielleicht doch die andere Wahl sein muss. Es kann sein, dass es sogar eine egoistische Handlung ist, wenn man sagt, man stellt das eigene Gewissen über alles andere. Ich mache jetzt einen Sprung ins Neue Testament. Den Bibelvers habe ich nicht mit, aber wir kennen ihn alle. Ich springe in die Bergpredigt hinein, zu finden im Matthäus-Evangelium. Und Jesus bringt hier unter anderem den Grundsatz der Feindesliebe hervor. Er sagt zum Beispiel, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke Wange hin. Was so viel bedeutet, ich soll nicht, wenn mir jetzt wer boxt, aufpassen, dass er nicht hinfällt, wenn dich wer boxt, dann boxt zurück. Das ist nicht Jesu Idee. Und es gibt bekannte Männer in dem Fall, die diese Aussage aufgenommen haben. Mahatma Gandhi und Martin Luther King haben diese Aussage tatsächlich wörtlich genommen. Sie sind dem Weg des gewaltlosen Widerstandes gegangen, mit Erfolg. Sie haben letztendlich durchgesetzt, dass auf der einen Seite Indien unabhängig wird vom britischen Empire und auf der anderen Seite aktiv gegen die Rassenpolitik der USA gearbeitet haben. Und auch Bonhoeffer, den ich zuerst zitiert habe, hat sich als habilitierter Dialoge sehr intensiv mit der Predigt und mit diesen Gedanken auseinandergesetzt. Er hat aber einen anderen Weg eingeschlagen als Martin Luther King oder Gandhi. Warum? Und das ist jetzt ein richtiges Spannungsfeld. Ich glaube, dass es nämlich Unterschiede in der Situation gab, in dem die drei Männer gestanden sind. Unterschiede, wie es King und Gandhi erlebt haben oder Bonhoeffer im Nationalsozialismus oder jetzt die Menschen in der Ukraine. Ich glaube, dass der Vers aus der Bergpredigt eine Situation darstellt, wo wir uns bewusst entscheiden, wenn mich jemand provoziert, ich menschliche Größe beweise und ich sage, ich steige auf diese Provokation nicht ein. Nämlich dieses bekannte Schema, so wie wir es bei den Kindern haben, so wie du mir, so ich dir, dass wir das genau nicht machen. Sondern wir reagieren auf komplett unerwartete Weise, auf diese persönlich erlebte Gewalt, indem wir diesen Gewaltfluss unterbrechen, stoppen. Und ich glaube, bei einem Gegenüber, das für diesen Zugang empfänglich ist, kann der Ansatz Wirkung zeigen. Vermutlich ist die Überraschung dann so groß, dass der Gewalttäter tatsächlich aufhört, sozusagen entwaffnet ist. Und ich würde sagen, bei King und Gandhi war das insgesamt so. Im Umkehrzug, wenn ich jetzt ein Gegenüber habe, das auf dem moralischen Ohr komplett taub ist und sich auch keineswegs darum schert, wie sein, ihr Ruf in der Weltöffentlichkeit ist, bleibt das wirkungslos, wenn ich ihm die linke Wange hinhalte. Ich bin überzeugt davon, wenn wir Hitler die linke Wange hingehalten hätten, hätte ihm das nicht beeindruckt. Genauso wie das Putin nicht beeindruckt. So nach dem Motto, wenn dir jemand die Krim nimmt, dann gib ihm auch den Donbass noch dazu. Ich glaube nicht, dass Jesus das in der Bergpredigt so gemeint hat. Weil hier geht es nicht um die Verletzung einer Ehre eines Einzelnen, sondern hier würde über andere entschieden, nämlich im Konkreten zum Beispiel über die Menschen in Donbass. Hätte niemand Hitler gestoppt, wer weiß, wie viele Menschen noch gestorben wären. Es hat jemand zu entscheiden müssen. Und diesen Freibrief stellt uns Jesus nirgends aus. Dennoch können wir auch in der aktuellen Situation was von dieser Gewaltfreiheit lernen, vom gewaltfreien Widerstand. Nämlich zum Beispiel, dass wir nicht eine Gruppe von Menschen pauschal dämonisieren. Ich würde wirklich davor warnen, in der aktuellen Situation alles, was aus Russland kommt, und ich beziehe mich wieder auf dieses Beispiel, zu dämonisieren. Wir müssen ihnen trotzdem weiter als Menschen begegnen und immer diese Vision im Blickwinkel behalten. Diese Vision auch, die Jesus uns bringt in der Bergpredigt, von der Feindesliebe. Die Völker werden sich hin zu Gott orientieren. Es wird von ihm das Recht ausgehen. Und dann werden die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. So spricht der Prophet. Und bevor wir zur Praxis kommen, darf ich den Joel noch um die nächste Folie bitten. Es gibt in der Kirchengeschichte, ich habe da recherchiert und habe überlegt, okay, gibt es da irgendwelche Ansätze, wie geht die Kirche allgemein mit der Frage Recht auf Krieg, Recht im Krieg um? Und das ist ein kurzer Exkurs dazu. Es gibt einen Ansatz, der ist vom Kirchenvater Augustinus, jetzt muss ich mal meinen Schummelzettel nachschauen, der war im 4. Jahrhundert nach Christus, also auch schon Zeit her, der hat Gesetzesmäßigkeiten aufgestellt, weil man sagt, okay, ein Krieg ist, wie ich schon gesagt habe, moralisch immer falsch und versteht es mir bitte nicht falsch. Ich als Berufssoldat müsste eigentlich der größte Pazifist sein, weil es geht letztendlich um mein Leben im Entscheidungsfall. Ich bin absolut gegen Krieg, aber es gibt scheinbar Ansätze oder eine Idee, wann Krieg gerechtfertigt sein kann. Und das ist auch ins humanitäre Völkerrecht, das was Rechtscharakter hat, übernommen worden. Es könnte einen gerechten Grund für einen Krieg geben. Das ist die erste Zeile, so nach dem Motto Notwehr. Und genau das macht die Ukraine im Endeffekt gerade, Notwehr. Sie wurden völkerrechtswidrig angegriffen und dürfen sich wehren. Moralisch nicht in Ordnung, aber ethisch verständlich. Es gibt eine legitime Autorität, die sagt, okay, in der Situation jetzt müssen wir sozusagen die höchste Eskalationsstufe wählen und Krieg scheint das letzte Mittel zu sein. Da gibt es diesen UN-Sicherheitsrat, der Resolutionen beschließt und aufgrund dieser Resolutionen dann zum Beispiel Auslandsmissionen, Peace Enforcement oder Peacekeeping-Missionen autorisiert werden. Es gibt eine gerechte Absicht, nämlich die Wiederherstellung des Friedens. Ich verstehe darunter zum Beispiel das Eingreifen damals in Jugoslawien, wie die NATO sich entschlossen hat, diesem Völkermord, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Oder als letzten Punkt die Ultima Ratio, also das letzte, das allerletzte Mittel, der Zweite Weltkrieg, die Invasion in der Normandie, wo sozusagen die Alliierten begonnen haben, Hitler sozusagen in die Schranken zu weisen. Das könnte man so zusammenfassen, der Zugang der Kirche und wie gesagt, das wurde auch in die Rechtsnormen übernommen und ich wiederhole mich nochmal, also das ist keine Rechtfertigung für Krieg. Es gibt ein Recht zum Krieg, es gibt ein Recht im Krieg, aber es bedeutet nicht, und das habe ich auch hingeschrieben, im Sinne der Gewaltfreiheit kann es nie ein Recht auf Krieg geben. Aber es gibt Situationen, wo es ethisch scheinbar kein anderes Mittel gibt. Gut, wir kommen zur Praxis. Was heißt das jetzt für uns? Der erste Schritt, Joel, bitte, die nächste Folie. Das Entscheidende ist, wir müssen beten. Und zwar mehrdimensional, habe ich aufgeschrieben. Das ist das, was wir am besten können in unserer Situation jetzt. Mehrdimensional bedeutet, wir müssen für die Regierungsverantwortlichen beten. Ihr habt es sicher in den Medien mitbekommen, diese Panzerfrage, inwieweit die westlichen Staaten der Ukraine mit Panzer unterstützen müssen. Das ist immer ein ganz horchliches Tanz auf dem Seil sozusagen. Wie weit geht man? Wie weit lehnt man sich hinaus? Die Panzer werden jetzt geliefert, wie es ausschaut. Dann kommt schon der nächste Aufruf nach Flugzeugen. Und irgendwann wird einmal vermutlich die Gegenpartei sagen, ja, jetzt ist genug. Ihr seid jetzt Kriegspartei und da brauchen unsere Regierenden, unsere Verantwortlichen massives Gebet, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen, sofern es da eine richtige Entscheidung geben kann. Es brauchen aber nicht nur die Soldaten auf dem Gefechtsfeld, Gebet nämlich beide, sowohl die Ukrainer als auch die Russen, sondern auch die Menschen in der Ukraine. Und wir müssen uns auch überlegen, wir müssen Russland, ich sage jetzt pauschal Russland, die Menschen in Russland, muss man überlegen, was ist in der Zeit nach dem Krieg? Man kann Russland nicht von der Weltkarte löschen. Was ist nach der Zeit Putins? Wie integriert man dieses Land, die Menschen wieder in die Weltgemeinschaft? Das sind Überlegungen, da brauchen unsere Verantwortlichen, die Regierenden, und Jesus ruft auch zum Gebet auf, ja wie ein Text aus 1. Timotheus, den Paulus geschrieben hat, betet für die Regierenden. Das ist unsere Aufgabe. Die zweite Folie bitte, der zweite praktische Hinweis. Da geht es darum, dass wir kritisch informiert sein sollten. Joel, darf ich die zweite Folie haben? Oder die nächste Folie bitte? Ja, genau, danke. Okay. Wir müssen uns bewusst sein, dass Krieg am Boden passiert, dass Krieg zu Wasser und der Luft passiert, aber dass Krieg auch auf dem Informationsfeld passiert. Und ich habe da ein Beispiel, kann man wahrscheinlich schwer lesen, aber das ist nichts anderes als eine Nachricht, ich glaube, es ist Twitter, ja richtig, genau, ich bin ja nicht so fit bei den sozialen Medien, aber es schaut nach Twitter aus. Es ist eine Fake-Nachricht, in der drinnen steht, dass dieses Atomkraftwerk in Saporischschja zur Sprengung vorbereitet wurde durch russische Kräfte. Und da gibt es diesen aufgescheuchten Zebra-Effekt. Das heißt, man Zebraherde, dann kommt in eine Nachricht hinein und alle sozusagen empfinden Panik und Angst. Genau das passiert damit. Es war eine Falschmeldung, eine Fake-Nachricht. Heißt aber nicht, dass wir sozusagen die Ohren zumachen sollen. Wir müssen informiert sein, kritisch informiert sein. Der Tobi hat das sehr angesprochen. Ich kann da meine Kollegen wirklich empfehlen, weil ich möchte keine Werbung machen, aber ich sage es deswegen, weil da geht es um objektive Berichterstattung, nicht subjektiv, das ist rein subjektiv. Da wollte man Meinung pushen, was falsch war. Okay? Um objektive Berichterstattung, wir müssen informiert bleiben, um eben auch uns selbst eine Meinung zu bilden. Der dritte Punkt bitte, individuell vorsorgen. Ich möchte auf die Predigt von Tobi verweisen, von letzten Herbst war das, wo er über Blackout-Vorsorge gesprochen hat. Und in Wahrheit ist es wurscht, ob jetzt, klingt jetzt vielleicht ein wenig hart, aber ob wir jetzt keinen Strom haben oder ob wir vielleicht aus anderen Gründen von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten sind. Wenn jeder von uns individuell vorsorgt, mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit einem Krisenplan, dann sind wir auch in der Lage, anderen zu helfen, andere zu unterstützen. Kann jeder in seinem Bereich selbst machen. Ich verweise, wie gesagt, Tobi hat es noch viel mehr ausexerziert und es wert zum Nachschauen. Und der letzte Punkt ist Initiativen unterstützen. Danke, Joel, genau. Also Edwin Jungs Reisebericht hat mich auch sehr aufgewühlt und aufgeweckt. Und ich denke, wir sollten die Ressourcen, die wir haben, finanziell, durch Gebet, kann auch ein Anruf sein oder E-Mail ermutigendes, sollten wir bündeln und den Organisationen zur Verfügung stellen, anbieten, die dann tatsächlich hinausgehen. Zum Beispiel unser Partner AVC. Und daher heute auch die Initiative, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich die Kollekte zur Verfügung stellen, einem Pastor, einer Gemeinde, die direkt vor Ort sozusagen dient. Und das ist, finde ich, eine super Initiative und da gibt es sicher noch mehr. Ich darf das Lobpreisteam, den Roland und den Thomas, auf die Bühne bitten. Ich komme zum Schluss. Mir ist bewusst, dass ich heute keine einfachen Antworten bieten konnte, weil es die in dieser Frage letztendlich nicht gibt. Ich kann keinen von uns abnehmen, mir selbst nicht und euch nicht. Ich persönlich bin in einem Dilemma als Berufssoldat und Nachfolger Jesu. Und so ist jeder von uns gewissermaßen in einem Dilemma. Ich kann euch das nicht abnehmen, dass ihr das im Gebet bewegt, wie ihr damit umgeht. Aber vielleicht habe ich den einen oder anderen Gedenkenanstoß liefern können. Ich glaube, dass diese Prophetie von Micha kein optimistisches Programm zur Wiederherstellung oder Erlangung des Weltfriedens bietet. Und auch nicht der Aufruf, dass wir unsere Augen vor der Realität verschließen sollen. Ich sehe diese Vision eher so als Ort, als magnetischen Nordpol, wo wir unsere Magnetnadel immer ausrichten können, wenn es um Werte geht, wenn es um Normen geht, wenn es um Überzeugungen geht, die wir leben, die wir vorantreiben sollen. Und auf die Hoffnung, dass der Zeitpunkt kommt, wo wir keine Schwerter mehr brauchen, sondern weil Frieden herrscht, weil Gott Recht spricht und wir sozusagen keine Kriege mehr erleben. Ich möchte vielleicht abschließend noch aufrufen. Also mir persönlich geht es mit der Situation insgesamt nicht gut, aber ich weiß, ich habe jemanden, bei dem ich das abliefern kann, meine Sorgen, meine Ängste. Ich habe jemanden, der mir Antworten gibt, auch wenn sie nicht zufriedenstellend sind oder wenn ich jetzt im Moment noch nicht die Lösung habe. Aber ich kann es zu Jesus bringen. Und ich möchte euch, egal ob hier oder zu Hause per Video, aufrufen. Wenn sie sagt, okay, ich habe diesen Frieden nicht, ich werde von Angst, von Furcht beherrscht und ich hätte diesen jemanden gern in meinem Leben, dem ich diese Angst, diese Furcht bringen möchte, es gibt nichts Besseres als Jesus. Es gibt nichts Besseres, als ein Leben mit Jesus zu haben, weil ich weiß, ich habe ewigen Frieden und ich habe gewissermaßen Frieden hier selbst in dieser Situation. Wenn Sie das neu festmachen wollt oder zum ersten Mal festmachen wollt, wir bieten nach dem Gottesdienst Gebet an. Wenn du zu Hause bist und sagst, okay, ja, irgendwie spüre es, es ist der Zeitpunkt da, dann kontaktiert uns bitte per E-Mail und wir werden die weiteren Schritte können wir besprechen. Telefonnummer ist alles auffindbar im Internet. Aber es geht letztendlich darum, dass wir den Frieden beim Herrn finden. Und Jesus ist der Friedefürst. Jesus hat die Idee von Frieden. Und das möchte ich für uns in Anspruch nehmen. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.